Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio, Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks aus Warschau. Heute ist Samstag, der 20. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Jakub Kukla. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche. In Warschau haben sich der ehemalige Außenminister Polens Jacek Czaputowicz und der ehemalige Außenminister Deutschlands und neue Präsident des Deutschen Polen-Instituts Heiko Maas getroffen. Bei einer Podiumsdiskussion haben sie über die aktuell wichtigsten Fragen der deutsch-polnischen Beziehungen im Kontext der sich verändernden geopolitischen Lage gesprochen. Die Diskussion hat die stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts, Dr. Agnieszka Łada, moderiert. Es ging um die Migrationspolitik, um die europäischen Traktate und die Zukunft der Staatengemeinschaft. In erster Linie konzentrierten sich die Ex-Politiker aber auf den Herausforderungen, die der russische Angriffskrieg mit sich gebracht hat. Das Treffen hat das DPI gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung Warschau organisiert. In der heutigen Sendung haben wir einen kurzen Mitschnitt für Sie vorbereitet.
Ob unser Verhältnis oder unsere Unterstützung der Ukraine in erster Linie wirtschaftlichen Interessen folgt oder politischen Werten, will ich ganz klar beantworten, dass das politische Werte sind. Wir haben ja vor allen Dingen in Deutschland eine sehr intensive Diskussion, ob wir genug tun für die Ukraine. Ich bedauere das ein wenig, weil diese Debatte in der Regel immer auf einzelne Waffensysteme reduziert wird, ob und wann geliefert wird. Aber insgesamt, wenn ich mir anschaue, ist Deutschland nach den Vereinigten Staaten der größte Unterstützer der Ukraine, nicht nur militärisch, sondern auch finanziell. Und wir wollen ja irgendwann auch eine Zeit erleben, in der dieser Krieg zu Ende ist und bei der es darum geht, die Ukraine wieder aufzubauen. Auch da wird es darum gehen, in der Verantwortung zu bleiben. Und da wird es auch darum gehen, dass die deutsche Wirtschaft animiert wird, sich an diesem Aufbau zu beteiligen. Und insofern glaube ich, dass sich das nicht gegenseitig ausschließt oder nicht die Frage ist, wer folgt wem, wir brauchen einander. Und die deutsche Wirtschaft soll auch ihren Beitrag am Wiederaufbau der Ukraine leisten. Und deshalb, es gibt immer das Primat der Politik, gerade in so existenziellen Fragen wie Krieg oder Frieden. Aber wir sehen auch die deutsche Wirtschaft in der Verantwortung, bei allem, was in Zukunft kommt, ihren Teil beizutragen, dass die Ukraine irgendwann wieder aufgebaut wird und hoffentlich möglichst schnell.
Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że z Heiko Maasem mogę uczestniczyć w kolejnej debacie, już jako były minister.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mit Heiko Maas erneut an einer gemeinsamen Debatte teilnehmen darf. Heute soll ich also nicht mehr so diplomatisch reden. Ich bin jetzt ein ehemaliger Außenminister. Was die Einstellung gegenüber der Ukraine anbelangt, bin ich eher pessimistisch. Wir sprechen die ganze Zeit über Fragen, die alles andere als sicher sind. Die Situation an der Front ist schlimmer geworden und wir sind doch weit davon entfernt, von der Situation, wo die Ukraine gewinnt oder nicht verliert zumindest. Man muss auch bedenken, wie groß die Unterschiede in den Potenzialen sind zwischen der Russischen Föderation der Ukraine, Bevölkerung, Wirtschaftspotenzial und so weiter. Das heißt, die Ukraine ist auf die Unterstützung von außen angewiesen. Und egal, was wir hier in Europa tun, in den nächsten Monaten stehen die Chancen eher schlecht, die Front zu verteidigen, es sei denn, dass die Vereinigten den Staaten da eingreife mit der Unterstützung. Daher ist es heute zu früh, darüber zu sprechen, wer und welche Firmen sich da an den Wiederaufbaumaßnahmen beteiligen sollen. Natürlich hat Frau Staatssekretärin Mostycka Dendis hier sehr diplomatisch das zum Ausdruck gebracht. Natürlich, wir sollen uns daran beteiligen, Recht und Gerechtigkeit. Jetzt die neue Koalition polnische Landwirte, die wollen natürlich verdienen. Es ist nicht so, dass sie die Kosten dieses Krieges nicht bezahlen wollen. Meine Antwort dazu ist eher skeptischer. Wir sollen uns darauf konzentrieren, die Öffentlichkeit dazu zu mobilisieren, die Ukraine zu unterstützen. Über den Wiederaufbau werden wir sprechen, wenn keine Bomben mehr auf den Kopf der Ukrainer fallen. Natürlich kann die Ukraine viel mehr tun, was die Unterstützung der Ukraine angeht, was die Aufwendungen für das Rüstungsmaterial angeht. Und eines der Messkriterien für die polnische Außenpolitik soll hier der Westen sein. Nicht nur die EU, auch Großbritannien, Norwegen, Kanada, die Ukraine unterstützen. Sie haben hier meine Erwähnungen zitiert. Ich habe aber die Debatte in Deutschland verfolgt. Zwei große deutsche Konzerne, die da namentlich genannt worden sind, das war nicht meine Idee. Da wurde berichtet, dass die beiden großen deutschen Konzerne sich am Wiederaufbau beteiligen von Mariupol. Das sind doch besetzte Gebiete gemäß dem Völkerrecht, und da beteiligen sich deutsche Konzerne daran. Und es gibt keine größer angelegte Diskussion. Ich kann mir folgende Situation vorstellen. Jetzt arbeiten polnische Baukonzerne und die beteiligen sich an so einem Prozedere, da das könnte die polnische Bevölkerung nicht akzeptieren. Daher stelle ich die Frage, wieso ist es möglich, dass dies in Deutschland nicht so thematisiert wird? Vielleicht kenne ich nicht alle Details. Ich habe nur so eine Information gesehen in deutschen Medien. Das heißt, es gibt so eine, was weiß ich, Genehmigung. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt damit abfindet in Deutschland, dass die Ukraine verlieren kann. Das ist für mich so ein Ausdruck des Pessimismus. Ja, in den völkerrechtlich anerkannten Grenzen. Die Grenzen, die völkerrechtlich anerkannt sind. Zugang zum Schwarzen Meer, Odessa. Daher ist die Situation so schwierig. Das hat schon Präsident Macron schon thematisiert. Ein bisschen Pessimismus, das war der Wermutstropfen zu Beginn.
Ja, wir haben uns ein bisschen aufgeteilt in unseren Rollen hier. Ich glaube, das, was Jacek beschrieben hat, würde ich gar nicht als pessimistisch beschreiben, sondern vielmehr als sehr realistisch. Also, dass es die Probleme an der Front gibt und dass die Entwicklung militärisch im Moment nicht zugunsten der Ukraine läuft, wissen wir alle. Und deshalb wird ja sowohl innerhalb der Europäischen Union, im Westen, also zusammen mit den Vereinigten Staaten, aber auch innerhalb der NATO darüber diskutiert. Gerade heute hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg dazu noch einmal sich geäußert, was wir dazu beitragen können, dass sich die Lage militärisch für die Ukraine nicht verschlimmert. Ich will aber auch sagen, natürlich blicken wir in diesem Jahr alle auf einen Wahltermin, der nicht in Europa ist, sondern in den Vereinigten Staaten und wovon wahrscheinlich viel abhängig sein wird, wer dort die Präsidentschaftswahlen gewinnen wird. Denn wenn die Vereinigten Staaten ihre Unterstützung einstellen oder sie nur reduzieren, da würde ich auch so realistisch sein zu sagen, das werden wir in Europa oder sonst wo nicht auffangen können. Also wir brauchen die Vereinigten Staaten auch nach den Präsidentschaftswahlen, auch um die militärische Unterstützung der Ukraine auf einem Niveau zu halten, dass der Ukraine auch die Chance gibt, militärisch nicht weiter an Boden zu verlieren. So, und es nützt auch gar nichts, die Dinge schön zu reden. Dennoch bin ich der Auffassung, und da hat Jacek vollkommen recht, wir müssen erstmal jeder in seinem Land dafür sorgen, dass wir die Unterstützung aus der Gesellschaft haben, um eine solche Politik auch zu realisieren. Denn keine Regierung wird auf Dauer gegen die Mehrheit ihrer eigenen Bevölkerung die Ukraine unterstützen. In Deutschland ist nach allen Umfragen, die es gibt, aber die Unterstützung der Ukraine in der Bevölkerung eher gewachsen in der letzten Zeit. Und deshalb, das muss jeder in seinem eigenen Land hinbekommen, diese gesellschaftliche Unterstützung zu haben. Und wir müssen uns sehr eng miteinander abstimmen, was wir mehr tun können, dass militärisch die Ukraine nicht weiter an Boden verliert. Möglich bleibt das, einfach ist das ganz sicher nicht.
Tu oczywiście jest to polityka jak najbardziej zasługująca na wsparcie. To jest w interesie i Polski, i Niemiec, i Unii Europejskiej, żeby Ukrainę...
Das ist wirklich eine Politik, die wirklich gut ist und eine Unterstützung braucht. Das sind im polnischen, deutschen Interesse, dass die Ukraine der Europäischen Union beitreten kann. Aber ich muss hier nochmal wiederholen. Herr Minister, Frau Ministerin hat über Januar des künftigen Jahres gesprochen, also als wir die Ratspräsidentschaft übernehmen. Aber was bleibt in der Ukraine bis zu diesem Zeitpunkt? Ich denke momentan an andere Dinge. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Ukraine nicht verliert, dass es zu einem Stillstand kommt, Waffenstillstand, dann müssen wir auch es entsprechend vorbereiten. Damit ein Land der Europäischen Union beitreten kann, müssen andere Länder das ratifizieren. Und wir müssen das abwarten, wie die Niederlande zum Beispiel reagieren. Die haben sich zum Beispiel der Osterweiterung, als Polen beigetreten ist, dagegen gesetzt. Also die Priorität der polnischen Ratspräsidentschaft, wenn das sich alles wirklich sehr gut entwickelt, muss die Priorität der Schwerpunkt sein, dass wir weiterhin über die weitere Osterweiterung der EU sprechen. Wir werden, hoffe ich, Personen haben, die diese Erweiterungspolitik fortsetzen in der EU. Wir müssen auch bestimmte Ambitionen in bestimmten Ländern beschränken, wenn es um die Konkurrenz innerhalb der Ukraine geht. Da muss man wirklich gute Gespräche führen können. Als ich Minister war, habe ich mit vielen Personen gesprochen, die für die Erweiterung waren, und ich konnte wirklich gute Mobilisierung beobachten. Wir werden in ein paar Monaten darüber sprechen können. Es bleibt aber das Fragezeichen, in welchem Stand sich Ukraine in ein paar Monaten befinden wird. Wenn die Ukraine Unterstützung bekommt und diesen großen Angriff jetzt abwehren kann, dann gut. Und wenn Deutschland, Polen, andere Länder sich mobilisieren können und auch den globalen Süden, solche Länder wie Indien und andere überzeugen davon können, die Ukraine zu unterstützen, dann wird es noch besser sein. Wir müssen wirklich nach diesen unterschiedlichen Chancen suchen. Vielleicht der Raketenangriff auf Israel kann die ganze Situation wiederum verändern. Man hat größere Sanktionen gegen Iran vorgeschlagen. Also es wird auch dazu kommen, dass demokratische Länder sich mehr den westlichen Ländern anschließen werden, um die demokratischen Staaten zu unterstützen. Auch die Länder aus dem globalen Süden sich diesen westlichen Ländern und den Sanktionen anschließen können. Vielleicht künftiger auch Russland, gegen Russland sich anschließen können. Vielleicht China nicht mehr so auf Seiten Russlands steht. Aber wie gesagt, momentan sehe ich die Situation nicht so gut.
Ich glaube, sollte man nochmal darauf hinweisen, dass innerhalb der Europäischen Union bereits Beschlüsse gefasst worden sind, die der Ukraine einen beschleunigten Zugang zum Beitrittsverfahren erlauben. Also das ist ja schon die Position der Europäischen Union. Im Übrigen eine, die bei einigen Ländern in Südosteuropa oder auf dem Balkan durchaus für Stirnrunzeln gesorgt hat, denn die sind bereits seit vielen Jahren in Beitrittsprozessen, die sehr lange dauern, die sehr schwerfällig sind, und die jetzt sehen, dass bei einem anderen Land der Prozess dann doch beschleunigt werden soll. So, trotzdem hat dieser Prozess Anforderungen, die auch von der Ukraine erfüllt werden müssen. Sicherlich wird man ein Land, das im Krieg steht oder stand oder im Wiederaufbau sein wird, wirtschaftlich nicht mit dem gleichen Maßstab messen können, wie das bei anderen Beitrittskandidaten der Fall ist. Aber etwa was die Rechtssysteme angeht und andere Fragen, da wird auch die Ukraine Voraussetzungen erfüllen müssen, um Mitglied der Europäischen Union zu werden. Aber das ist schon jetzt die Beschlusslage innerhalb der Europäischen Union, dass man diesen Weg gehen will. In Deutschland, glaube ich, ist die Frage der Erweiterung der Europäischen Union um die Ukraine, aber auch um andere Staaten, eine Frage, die sehr eng verbunden ist mit dem grundsätzlichen Blick der Bevölkerung auf die Europäische Union. Und da gibt es und gab es auch in der Vergangenheit nie einen zweiten, natürlich gibt es auch welche, die daran zweifeln oder die versuchen, politisch daraus Kapital zu schlagen. Aber die große, überragende Mehrheit in Deutschland hat verstanden, dass die Europäische Union und dass die Weiterentwicklung der Europäischen Union, die deutsche Mitgliedschaft in der Europäischen Union, auch das, was wir an Mitteln zur Verfügung stellen für die Europäische Union, im Interesse Deutschlands ist. Und zwar auch mit Blick auf den Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger. Eine Exportnation wie Deutschland wird, selbst wenn man viel Geld für die Union zur Verfügung stellt, mittel- und langfristig immer davon profitieren. Alles andere würde den Wohlstand in Deutschland eher bedrohen. Und deshalb glaube ich, dass die Debatte eine ist, die in Deutschland, das kann man nie, man kann nie prognostizieren, wie das in einem oder in zwei Jahren sein wird. Aber die Grundhaltung ist eine positive, auch für die Weiterentwicklung der Europäischen Union. Natürlich gibt es die Erwartung, dass Standards erfüllt werden müssen bei allen, die irgendwann der Europäischen Union beitreten. Und natürlich wird es auch eine Diskussion darüber geben, ob, wenn die Europäische Union immer größer wird, wenn auch Länder wie Montenegro oder irgendwann Bosnien-Herzegowina Mitglied der Europäischen Union sind, ob auch die Strukturen der Europäischen Union weiterentwickelt werden müssen. Wir reden alle darüber, wir müssen unabhängiger werden in einer multipolaren Welt. Es gibt nicht nur die USA und Russland, es gibt mittlerweile China. Wir wissen, ich habe selber ja die Erfahrung gemacht, als Donald Trump amerikanischer Präsident war, konnten wir uns nicht mehr in allen Fragen, in denen wir uns bisher auf die USA verlassen haben, auf die USA verlassen. Und deshalb muss die Europäische Union auch außenpolitikfähig sein und werden. So haben wir das immer im Außenrat beschäftigt. Und ich glaube, je mehr Mitglieder es gibt, desto mehr muss es auch strukturelle Veränderungen innerhalb der Europäischen Union geben. Ich bin immer einen Punkt gehabt, wo ich der Auffassung war, das müssen wir verändern, da wird mir Herzig nicht zustimmen, da gibt es auch, glaube ich, unterschiedliche Positionen zwischen Deutschland und Polen, aber ich glaube nicht, dass eine Europäische Union, die immer größer wird, mit dem Einstimmigkeitsprinzip noch in der Lage sein wird, ihre Interessen gegenüber anderen zu vertreten. Also ja zur Erweiterung, aber ich glaube, das muss auch zu strukturellen Reformen innerhalb der Europäischen Union führen, damit die Europäische Union überhaupt in Anführungszeichen regierbar bleibt. Ich will mal eine Bemerkung vorwegschicken. Heute sind in Deutschland von einer Spezialeinheit der Bundespolizei zwei russische Spione festgenommen worden. Diese russischen Spione haben für den russischen Geheimdienst Militäreinrichtungen und Rüstungseinrichtungen in Deutschland ausgekundschaftet, und zwar insbesondere die Versorgungswege, auf denen die Militärhilfe aus der deutschen Rüstungsindustrie oder dem deutschen Militär für die Ukraine zur Verfügung gestellt wird, und haben sich bereit erklärt, dagegen Anschläge zu verüben. Also zumindest scheint man in Russland erkannt zu haben, dass es nicht unerhebliche deutsche Militärhilfe gibt für die Ukraine und versucht, etwas dagegen zu tun. Ich sage das, weil das etwas ist, was den Krieg den Deutschen noch einmal näher gebracht hat, nämlich ein Ereignis, das auf deutschem Boden stattgefunden hat oder hätte stattfinden sollen. Und das hat schon etwas auch mit den Umfragen zu tun. Denn wenn es etwas gibt, wovor die Deutschen Angst haben, dann ist es, in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Und ich glaube ehrlich gesagt, das ist nicht ein deutsches Phänomen, sondern das ist sonst wo nicht viel anders. Dass sich die Umfragen so entwickeln, dass in Deutschland der Glaube an einen Sieg der Ukraine sinkt, der hat auch etwas aktuell damit zu tun, dass man zurzeit überall lesen kann, dass die militärische Situation für die Ukraine einfach schlechter wird. Das ist leider die Realität. Das ist das, was Jacek ja auch erzählt hat. Und daraus schließen die Menschen, dass es unwahrscheinlicher geworden ist, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Dass auf der anderen Seite aber die generelle Unterstützung für die Ukraine zunimmt, finde ich, ist auch eine Art Gegenentwicklung, dass man dann noch viel mehr der Auffassung ist, naja, die müssen aber in die Lage versetzt werden, dass sie sich behaupten können. Und deshalb steigt eigentlich die Unterstützung, das Bedürfnis, dass der Ukraine geholfen wird. Und wenn konkret nach Waffenlieferungen gefragt wird, dann spielt aber sehr schnell diese Angst, in den Krieg hineingezogen zu werden, wieder eine Rolle. Und deshalb ist die Zustimmung konkret bei Waffenlieferungen eine niedrigere, als die generelle Unterstützung für die Ukraine ist. Und deshalb finde ich, hat das zu tun mit der Realität, über die natürlich auch in Deutschland berichtet wird, wie die militärische Lage an der Front ist, dem großen Bedürfnis, die Ukraine zu unterstützen. Man hat das Bedürfnis, auf der Seite der Ukraine zu stehen in diesem Krieg. Und trotzdem gibt es eine große Angst, in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Und das erklärt auch die Zurückhaltung in der deutschen Öffentlichkeit beim Thema Waffenlieferung.
Jeszcze chciałam otworzyć jeden obszar tematyczny, temat migracji.
Ich möchte nur noch einen Themenbereich ansprechen, nämlich die Migration. Dieser Themenbereich begleitet deutsch-polnische Beziehungen seit mehreren Jahren. Es gab hier Meinungsverschiedenheiten, es gab keinen Konsens. Auch als Sie Außenminister waren, der Migrationspakt wird jetzt gerade diskutiert, da soll ein Beschluss gefasst werden. Vielleicht will sogar Polen Deutschland überzeugen können, zu seiner Sichtweise. Natürlich sehen jetzt die Rahmenbedingungen ganz anders aus als zu der Zeit, wo Sie Außenminister waren. Das bedeutet aber nicht, dass Polen jetzt die vorgeschlagenen Lösungen unterstützt. Ist hier eine deutsch-polnische Zusammenarbeit auf diesem Gebiet realistisch? Sind wir uns näher gekommen im Zusammenhang mit der ukrainischen Erfahrung? Haben beide Länder dazugelernt? Ist ein Kompromiss möglich?
Ich glaube, wir sind uns näher gekommen. Ich glaube, beide Länder haben auch dazugelernt. Es hat sich viel verändert. Ich glaube, es gibt kein Land in Europa und darüber hinaus, dass Polen noch irgendwelche Vorhaltungen machen kann in Migrationsfragen. Denn was Polen an Flüchtlingen aus der Ukraine aufgenommen hat, ist sowohl quantitativ wie qualitativ außerordentlich. Und Deutschland hat das nach 2015 getan, vor allen Dingen mit syrischen Flüchtlingen. Und deshalb hat sich das alles weiterentwickelt. Und ich glaube, dass es auch eher möglich geworden ist, dass wir in Migrationsfragen enger zusammenarbeiten, weil auch in Deutschland wir eine politische Diskussion haben, die vielmehr die Begrenzung der Migration in den Vordergrund rückt. Und deshalb haben sich, sicherlich nicht in allen Punkten, aber haben wir uns grundsätzlich in der Migrationspolitik in unseren Vorstellungen eher angenähert, als dass wir uns voneinander entfernt haben. Und beide Länder haben Erfahrungen gemacht, Deutschland nach 2015 mit Flüchtlingen vor allen Dingen aus Syrien. Und Polen hat Erfahrungen gemacht nach dem Beginn des Angriffskrieges Russland auf die Ukraine mit einer sehr, sehr großen Anzahl von ukrainischen Flüchtlingen, die heute in Polen leben und vielfach auch integriert sind. Und das schafft eigentlich nach meiner Auffassung die Voraussetzung dafür, auch in Migrationsfragen in Zukunft enger zusammenzuarbeiten, als das in der Vergangenheit möglich gewesen ist.
No, Polska, tu ma
ważną rolę. Ja, Polen hat hier auch eine wichtige Rolle zu spielen, denn Polen ist zuständig für die Außengrenze der Europäischen Union. Da hat sich die Situation natürlich verändert, seit der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, noch vor dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Krieges gab es in Belarus Versuche, die Geiseln als Waffe einzusetzen. Angela Merkel hatte damals gesagt, vielleicht sollen wir die Flüchtlinge aufnehmen, die jetzt an der polnisch-belarussischen Grenze warten. Das war eine gute Entscheidung seitens der Peace-Partei. Natürlich, wir sprechen hier über menschliche Argumentation, das heißt Sicherheitsgefühl und so weiter, aber die Sicherheit spielt hier eine übergeordnete Rolle und wir sehen hier die Folgen dieser Politik. Wir nehmen diese Personen nicht auf bei einer illegalen Grenzüberquerung. Gibt es sogar Pushbacks und da gab es ein wichtiges Ereignis in diesem Zusammenhang, als die deutschen Grenzkontrollen für eine gewisse Zeit wieder eingeführt haben. Und es hat sich herausgestellt, dass da viele illegale Flüchtlinge über die Balkanroute nach Deutschland kommen. Das heißt, wir sind auch ein Puffer, ein Sicherheitspuffer für Deutschland. Diese Aufnahme von so vielen Ukrainer und Ukrainerinnen hat gezeigt, dass wir nicht generell eine negative Einstellung gegenüber geflüchteten Personen haben. Ich kann hier Donald Tusk zustimmen. Wir sind nicht in der Lage, die Relocation, die Verschiebungen also und die Zuordnungen von bestimmten Zahlen an geflüchteten Personen zu akzeptieren.
Podpiera tą kompetencję z poziomu państwa i przejmuje, decyduje o tym, kto może być mieszkać na terenie tego państwa. To poszło za daleko.
Ein Gespräch mit dem ehemaligen Bundesaußenminister und dem neuen Präsidenten des Deutschen Polen-Instituts Heiko Maas finden Sie ansonsten im Internet unter auslandsdienst.pl. Jakub Kukla, tschüss und auf Wiederhören. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.